Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das Johannesevangelium. In diesem Quartal werden wir uns mit einem anderen, fein gearbeiteten Meisterwerk befassen. Dieses Werk ist weder das Ergebnis eines Pinsels auf einer Leinwand, noch ein präzise gerahmtes Foto oder ein gekonnt gewebter Teppich. Vielmehr ist es das Wort Gottes, wie es im Johannesevangelium kunstvoll zum Ausdruck kommt. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich begrüße euch zu unserer 9. Runde aus dem Johannesevangelium und ich freue mich hier mit Rebecca, mit Christian und mit Heinz das Wort Gottes zu studieren. Und wir beginnen guterweise mit Gebet. Unser guter Gott, wir wollen dich bitten, dass du uns unser Denken eröffnest, dass in unserem Gespräch Neues passiert für unser Leben mit dem Herrn Jesus Christus. Wir danken dir, dass Segen entsteht für alle, die daran teilnehmen. Amen.
Amen.
Ja, das Thema in dieser Woche ist die Quelle des Lebens. Das ist ja fast schon so ein urchristliches Fundamentthema. Jesus ist das Leben. Aber bevor wir da einsteigen in das Christliche, hätte mich doch mal interessiert, was gefällt euch am Leben? Und wenn es jetzt still bleibt, dann sollten wir wahrscheinlich gleich mal die Bibel zuschlagen, würde ich sagen. Was gefällt euch am Leben?
Ja, der Geist. Das ist so sprüht, so interessant ist, eben lebendig. Also ich halt da bin nicht so nur beschaulich, so im Sinne von, jetzt wäre ich ein Baum oder wäre ich eine Pflanze und freute mich an der Sonne. Und das, es ist dieses Phänomen Geist, finde ich, das am Leben so interessant ist.
Mhm. Und diese Vielfältigkeit, die man erlebt durch das Leben?
Ja, die Vielfältigkeit des Reisens auch, andere Menschen, andere Länder kennenzulernen. Das macht das Leben bunt und reich, ja.
Und ich dachte, ihr sprüht gleich los. Also, was findet ihr noch am Leben so schön?
Ja, das Schwierige ist, wenn wir da jetzt drüber reden, wie wir das Leben toll finden, müssen wir alle sagen, ganz ehrlich, wir reden aus einer optimalen Position heraus. Ich meine, wenn ich mir jetzt anschaue, was mir am Leben gefällt, muss ich mir sagen, würde ich irgendwo unbestimmt 3000 Kilometer weiter südlich wohnen, hätte ich vielleicht vieles von dem gar nicht.
Und das macht es dir ein bisschen schwer dann über das Darüber Gute in unserem Leben, ja. Weil du auch an die anderen denkst.
Ja, ich denke mir, wahrscheinlich ist das Leben, das wir führen, eines, das 90% der Menschen auf dieser Welt sich wünschen. Und die Frage wäre dann, wenn du in einer ganz anderen Position wärst, was wäre es dann, was dein Leben schön machte? Und da muss ich dann sagen, also...
Ja, der Geist würde ja trotzdem noch passen.
Der Geist wird immer passen, aber das wäre dann sicher ein völlig anderes Niveau, eine völlig andere Situation.
Ich denke vielleicht auch das Verständnis, dass das Leben ein Geschenk ist, egal wo man lebt. Das Leben selber hat man ja, bis man stirbt. Das ist da. Und man weiß ja auch viele Menschen, die durch schwere Krankheiten gehen oder schwierige Situationen, es ist oft dieser... das Festhalten dran, dass das Leben dann auch tatsächlich weitergeht. Also, ja, das, die Wertschätzung, glaube ich.
Ja, wo Heinz das sagte, das muss ich auch dran denken, so, es gibt ja diese Maslow'sche Bedürfnispyramide.
Ja.
Und wenn man da relativ weit unten ist und noch so darum kämpft, gerade die Grundbedürfnisse zu befriedigen, dass man vielleicht, wenn man kein fließendes Wasser hat, erstmal ein paar Kilometer oder 100 Meter irgendwo hinlaufen muss, um Wasser zu kriegen, um überhaupt dieses Grundbedürfnis stillen zu können. Da sind wir natürlich in der guten Situation, dass wir die nötige Sicherheit in der Regel haben, finanzielle Mittel auch. Und dass wir einfach eben relativ weit oben sind und ja uns selbst verwirklichen können, was man darunter versteht, aber es geht ja doch in die Richtung.
Und weil du gerade von der Bedürfnispyramide sprichst, im Sommer habe ich ein Buch gelesen von einem neurologischen Wissenschaftler, der Sozialwissenschaft mit Neurologie verbindet. Und er sagt, Eigentlich ist inzwischen belegt, dass eines der tiefsten Grundbedürfnisse das ist, dass wir soziale Wesen sind, dass wir ein Gegenüber brauchen.
Was bei Maslow erst in der Mitte irgendwo kommt. Mhm. Ja.
Oder ganz oben überhaupt. Und, ja, ja. Und dass man da eigentlich, und das finde ich ist am Leben ja auch schön, dass man nicht alleine lebt, sondern dass mindestens zwei, ja, drei, vier, wie wir in der Runde und noch mehr hinter den Kameras hier, Leute leben, mit denen man Beziehungen hat.
Und nicht nur Leute, sondern auch eben Pflanzen und alles. Es ist ganz was anderes, wenn man durch einen belebten Wald geht, als wenn man durch einen toten Wald geht. Ja?
Sagt unsere Gärtnerin.
Tut etwas mit unserem, ja, Gemüt auch.
Ja, ja, schön. Also da gibt es noch sicher viel mehr, was das Leben ausmacht. Jetzt schauen wir uns das Leben im Johannesevangelium an. Das ist ja ein Wort, hier unsere Lektion sagt, 36 Mal kommt das hier vor. Ein Viertel aller neutestamentlichen Lebensaussagen finden sich in Johannes. Und wir lesen mal miteinander drei Bibelabschnitte. Rebecca, für dich würde ich gerne, dass du Johannes 3, Vers 16 liest oder auswendig aufsagst. Du kannst es dir aussuchen. Hier, Heinz, Johannes 10, Vers 10. Ja. Und Christian, Johannes 12, die Verse 23, 24 und 27. Ich danke euch.
Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Jesus spricht hier von einem Dieb, der kommt nur, um zu stehlen, um zu schlachten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und Überfluss haben.
Jesus antwortete ihnen, das sind Philippus und Andreas, zwei seiner Jünger, und sprach, die Zeit ist gekommen, dass des Menschen Sohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bleibt's allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde? Nein, darum bin ich in diese Stunde gekommen.
Wir hören so die Absicht Jesu, er kommt hier in diese Welt, um zu sterben, damit er Leben schenkt. Also irgendwie ist das ja, ich habe das am Anfang schon gesagt, so christliche Muttermilch. Christus ist das Leben, wir glauben an Christus und wir haben das Leben. Ich frage mich und euch, was ändert sich denn da? Wir leben biologisch, wir haben es hier gut in unserem Breitengrad, wir haben soziales Leben. Was ändert sich für euch, wenn ihr glaubt, dass Christus das Leben ist?
Also mir kommt da gerade in den Sinn, Christus ist mein Leben, heißt es da bei Paulus nicht, und Sterben ist mein Gewinn. Wieso? Wenn es um das Leben geht, wieso ist Sterben der Gewinn? Weil es um das ewige Leben geht. Das, was sich ändert, glaube ich, mit Jesus, ist diese Perspektive, dass das Leben nicht aufhört. Dass das, woran du gerade beginnst, Freude zu haben, was deinem Leben vielleicht Sinn gibt, weitergeht über deinen Tod hinaus. Und das ist das Spannende, was beginnt, wenn du Jesus begegnest.
Also die Idee, es hört nicht auf, wie alle glauben und wissen, es hört mal auf, sondern da gibt es noch was beyond.
Und es ist das Wichtigere. Es wäre so, als ob der Tod das ist, was eine erste Note ist und darauf folgt ein riesiger Lobgesang, ein Hymnus, von dem wir noch keine Ahnung haben.
Das klingt ja gut, Heinz. Ja. Ist es dann eine Vertröstung so auf, okay, ihr Christen, ihr glaubt einfach, es geht noch weiter. Also ist das Leben alleine bestimmt durch das ewige Leben, das Leben in Christus?
Naja, du hast dann natürlich eine ganze Folgeerscheinung von Dingen, nicht? Wenn ich in Christus lebe, heißt, sagt ja derselbe Paulus, nicht dein Leben und nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das würde bedeuten, ja, das kommt schon mit dem ewigen Leben, aber mein jetziges Leben verläuft anders, als es verliefe, kennte ich Jesus nicht.
Ja, ich glaube auch mit der Zukunftsperspektive kommt die Gegenwartsperspektive, weil es gibt ja viele Menschen, die versuchen an ihrem Leben festzuhalten oder an dieser Welt, wir versuchen diese Welt zu retten, weil das ist das Einzige, was wir haben. Aber wenn ich weiß, da gibt es eine Zukunft, dann lebe ich hier jetzt im Jetzt viel gelassener auch. Das ist zumindest meine Erfahrung. Man hat diesen inneren Frieden auch, weil man weiß, dass Gott ja jetzt das Leben gibt und es auch dann geben wird. Also beide.
Mhm. Ja, es ist auch eine Frage der Prioritäten, denke ich. Welche Prioritäten hat man? Also mit Christus, glaube ich, hat man andere Prioritäten, als wenn man ohne ihn lebt. Das stellt sich auch vielleicht in der Haltung bestimmten Dingen gegenüber. Dass mein Ziel ist eben nicht, meinetwegen möglichst reich zu werden, möglichst viel Geld zu verdienen oder möglichst viel zu erleben, möglichst viele Nächte durchzumachen oder so, sondern dass man orientiert sich an den Werten des Wortes Gottes, versucht Beziehungen so zu leben, wie die Bibel es sagt und versucht einfach auch dem Leben Sinn zu geben durch das, was man tut, eben wie ihr auch sagtet, über diese Erde hinaus.
Ich meine, dies über die Erde hinaus ist schon ein sehr gutes Argument fürs christliche Leben. Ja. Aber wenn ich es jetzt mal nicht so plakativ mit den Leuten vergleiche, die vielleicht wirklich nach Reichtum, Schönheit und Einfluss und Macht streben, sondern mit meinen Nachbarn hier in St. Peter, in Bogenhofen, die ja auch eigentlich ein gutes Leben führen wollen und die das vielleicht sogar auch tun und davon reden. Wir haben Verwandtschaft, wir haben Freunde, Familie. Wie erklärt man so einem Nicht-Christen, dass das Leben in Christus ist?
Also die Frage ist, ob das überhaupt geht. Wie erkläre ich jemandem etwas, wofür er keine Antenne hat?
Heinz, das ist doch dein Glaube. Ich meine, der Glaube, den muss man doch irgendwie weitergeben
können. Ja, schon, aber weitergeben an die Leute, die dafür eine Antenne haben, die suchend sind. Nicht? Wenn Jesus sagt, ich habe noch viele Schafe, aber die sind nicht aus diesem Stall. Ich muss hingehen, muss sie herholen, damit ein Herde und ein Hirte sei. Dann spricht er nicht von aller Welt, die überzeugt wird argumentativ, sondern er spricht von denen, die suchen und die wir dadurch, dass sie suchen, die uns auffallen, die wir finden, die wir ansprechen können, die wir sagen, das, was ihr sucht, das haben wir.
Manchmal ist es vielleicht auch so, dass durch das, dass wir davon reden, plötzlich eine Antenne hochgeht.
Absolut, wenn sie vorhanden ist.
Ja. Ja, aber wie reden wir davon?
Gut, oft sind es die Lebenssituationen, die Menschen danach fragen lassen, was eigentlich der Sinn ist oder ob es noch mehr gibt oder ob es einen Gott gibt, wenn sie an Gott leiden oder auch vielleicht einfach Fragen haben, wenn weltpolitische Ereignisse sie aufwühlen oder Corona-Zeit und so weiter. Spätestens da müssen wir bereit sein, sag ich mal. Oft lebt man ja doch vielleicht auch in der Nachbarschaft nebeneinander her. Man hat nicht so viel Kontakt, nur den nötigsten Kontakt vielleicht. Das ist dann manchmal schwer, auch an Leute ranzukommen. Das hängt auch aber auch an einem selbst, glaube ich, wie sehr man aus sich rausgeht und wie sehr man vielleicht auf andere Leute zugeht. Nicht aufdringlich, aber einfach in Freundlichkeit und ja.
Und ich denke, also Jesus hat sich unter die Menschen gemischt und hat geschaut, was ist ihr Bedürfnis. Und manchmal kommen wir mit so Voreingenommenheiten und denken, ja, das braucht die Person. Ne? Aber so ganz tief drinnen sind ja die meisten auf der Suche. Wir sehen ja hier in Johannes 3, Nikodemus war auf der Suche. Nach außen hin hat er alles gehabt. Er war ein Schriftgelehrter, er wusste mehr über die Bibel als die viele andere. Dann gleich Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen, war auch auf der Suche. Nach außen hin hat es nicht so ausgesehen. Sie hat ja einen Mann nach dem anderen bekommen. Ne? Und ich glaube, eben nach außen hin sehen wir oft nicht, was drinnen doch noch da fehlt. Und das kann nur Gott der Person selbst auch zeigen und die Person überzeugen, ich brauche da noch etwas. Wir können ein Werkzeug sein, aber es braucht auch den Heiligen Geist, der da mitwirkt. Ja.
Dann verstehe ich das jetzt so, wenn jemand auf der Suche ist, dann weiß er bereits, ich brauche noch etwas. Mhm. Und du, Heinz, du redest vorher von Leuten, die wissen gar nicht, dass sie wahrscheinlich noch etwas brauchen, bei denen ist noch keine Antenne hochgefahren.
Und dort ist es auch sehr schwierig. Also die Aufgabe, die sich dann mancher stellt, wie überzeuge ich jemanden, der komplett säkularisiert ist und dem nichts fehlt, davon, dass er Jesus braucht. Das ist eine sehr unlösbare Aufgabe. Das muss ja der Heilige Geist machen. Der Heilige Geist muss ein Bedürfnis schaffen, wo dann ein Mensch merkt, im Grunde genommen fehlt mir etwas. Und dann ist dein Zeugnis sehr wertvoll. Und ganz wichtig, wenn wir dann schweigen, das ist ganz schlecht. Aber Jesus hat auch nicht mit jedem zu reden angefangen. Er hat mit denen angefangen zu reden, wo er gewusst hat, das sind Suchende.
Ja. Schauen wir mal zu einem, der vielleicht genau zu dem passt, was du beschreibst, dass er plötzlich merkt, ich brauche da noch etwas. Ne? Johannes Kapitel 6, am Ende dieser langen Rede, die auf die Speisung der 5000 beruht, kommt es zur Trennung zwischen Jünger und Jünger. Wir lesen da mal in Johannes 6 die Verse 60 bis 69, würde ich sagen. So, Rebecca, darf ich dich um das bitten?
Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortet ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes.
Dankeschön. Ich möchte mal am Ende des Abschnitts anfangen. Petrus sagt: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Manchmal fragt man sich ja, ob der Petrus weiß, was er da schon sagt, während er das sagt. Später wird er wahrscheinlich noch mehr dazu lernen. Verstehen wir, was er sagt? Wie versteht ihr das, was er sagt? Du hast Worte des ewigen Lebens. Was bedeutet das?
Es ist das Gegenteil von dem, was die sagen. Nicht, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und er sagt: Du hast Worte des ewigen Lebens. Also das sind ja dieselben Worte, die sie gehört haben, alle. Mhm. Wenn man ein bisschen nach vorn geht und man sich fragt, was war denn da so hart an dem? Naja, das Harte war, dass Jesus sich als den Messias bezeichnet hat. Er hat gesagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird ewig leben. Und so weiter. Das hat er gesagt. Und dann sagen die einen: Das ist eine harte Rede. Der hat so einen hohen Anspruch, der hat einen Messias-Anspruch. Und Petrus sagt: Das ist die Rede des Lebens. Das ist eben der Unterschied. Petrus glaubt an die Messianität Jesu. Schon seit einiger Zeit, nicht? Herr, geh aus von mir, ich bin ein sündiger Mensch. So hat es angefangen mit diesem Fischzug. Und dann glaubt er immer mehr und immer fester. Und für ihn ist völlig klar, wenn es Jesus nicht ist, haben wir nichts. Und die anderen wollen zwar einen König machen, nicht? Das kommt ja raus in Kapitel 6. Die wollen einen König machen, aber zugeben, dass das der Messias sein könnte, das ist zu viel. Die sind vom Geist, nicht, wie sagt er, das muss ihnen vom Vater gegeben sein, sonst können sie gar nicht zu mir kommen. Wir denken, Mission sei das Geschäft einer Argumentation. Und das ist es ganz gewiss nicht. Es ist das Geschäft eines Zeugnisses, aber nicht das Geschäft einer Argumentation. Bei Jesus ja auch. Das ist die tollste Argumentation, eine der tollsten, die ich hier lesen kann im Johannesevangelium.
Das ist auch eine der längsten im Johannesevangelium. Ja.
Aber es führt zu gar nichts bei denen, die nicht wollen. Führt zu gar nichts.
Das heißt, der Glaube davor, was er in Vers 69 sagt, das sagst du mir jetzt, der Glaube, dass er der Heilige Gottes ist, der bewirkt, dass man in seinen Worten
Leben findet,
des ewigen Lebens sieht.
Ja. Das ist ja auch sein Anspruch, den er sehr deutlich formuliert hat. Und an diesem Anspruch scheiden sich eben die Geister. Damals so wie heute, denke ich.
Jetzt sagt der Jesus in Vers 65, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Geist oder vom Vater, Entschuldigung, gegeben. Bezieht sich da offensichtlich auf den Vers 44 zurück, wo er das gesagt hat. Ist jetzt, kann der Petrus gar nichts dafür, dass er glaubt. Und die anderen können nichts dafür, dass sie nicht glauben. Denn es ist ja der Vater,
Ja, das war,
der das Werk vollbringt, das man glaubt, oder?
Das war sicher reformatorisches Denken. Also die Reformatoren hatten so einen Ansatz, nicht? Das wäre dann die ewige Erwählung Gottes.
Ich denke sicher mal an Calvin.
Ich denke an Calvin, aber auch Luther war nicht frei davon.
Ja.
Nicht? Das stimmt natürlich in gewissem Zusammenhang, aber es ist ja kein Zufall, dass eben die einen Ja sagen und die anderen Nein. Es hängt in erster Linie mit dem Stoff zusammen, aus dem sie gemacht sind. Und der eine, ich glaube, dass Gott alle zieht, grundsätzlich. Mhm. Aber die einen lehnen das ab und lassen sich nicht ziehen. Und die anderen nehmen es auf und lassen sich ziehen. Und dann sagt er eben zu ihnen, ihr seid auserwählt, nicht? Aber eigentlich sind alle berufen. Nur er kann nicht alle auserwählen, weil sich viele dagegen sperren.
Also gibt es noch zu dem Wirken Gottes auch noch die menschliche Wahl.
Die menschliche Reaktion, ja.
Ja, ich finde auch, der Vers 65 schließt nicht aus, dass Gott jeden zu sich kommen lässt. Mhm. Also heißt nicht, sind halt nur manche. Das können wir jetzt rein interpretieren, aber es, also das ist, es so zeigt nur, der einzige Weg ist der. Mhm. Und ich sage, niemand kann zu dem Ort fahren, es sei denn, man fährt über die Autobahn, heißt das ja nicht, ja, du kannst fahren und ich nicht. Wir können alle fahren, aber es gibt halt nur diesen Weg.
Ja.
Und ich denke, so ist es hier auch. Es muss vom Vater gegeben werden, da gibt es keinen anderen Weg zu Gott. Ich glaube, das ist, was der Vers sagen möchte.
Das ist immer ein Stück weit ein Geheimnis, warum sich die einen bekehren und die anderen nicht. Warum bei den einen der Geist offenbar gut wirkt und zum Erfolg führt und bei anderen nicht. Hier sieht man in Vers 42, dass offensichtlich auch Jesu Herkunft für sie ein Problem ist. Nach dem Motto, der Prophet gilt nichts in seinem Heimatland. Also sie kennen eben Jesu von klein auf, sie wissen, wo er herkommt. Und darum hat er eben in Kapernaum und Umgebung dort einen schwierigen Stand. Also es gibt immer wieder Vorurteile oder auch Dinge, die in uns vielleicht oder in Menschen, die auch den Glauben dann behindern, weil sie bestimmte Dinge nicht zusammenkriegen und da auch, ja, wie gesagt, Vorurteile haben oder so.
Also wir halten hier fest, Jesu Worte differenzieren. Und die Differenz zwischen den Jüngern ist die, ob sie glauben wollen oder nicht. Das ist eine persönliche Entscheidung, die dabei ist. Und die kann Gott nicht abnehmen.
Und Jesus setzt sie sofort in Beziehung zur Auferstehung. Gell? Niemand kann zu mir kommen, 44, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und dieser Satz wiederholt sich nochmal. Ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also dieses Auferstehungskonzept ist schon ganz stark an der Wurzel der ganzen Bewegung.
Ich bin der Auferstehung und
das Leben.
Er verbindet ja Leben mit Auferstehung. Also ewiges Leben, das ist immer da. Und die Lektion sagt ja auch, von diesen 36 Mal kommt 17 Mal, also die Hälfte fast, in Bezug auf das ewige Leben vor. Jetzt ist interessant, dass im Johannesevangelium das Wort Glaube als Substantiv, als Nomen nicht vorkommt. Überhaupt im ganzen Johannesbriefen auch nicht. Aber Glauben kommt vor. Und da schauen wir uns jetzt einige Texte an, die von Glauben sprechen und wie wir das ewige Leben erhalten. Naja, Johannes 3,16 ist da wieder dabei, aber wir werden noch Vers 15 dazu lesen.
Vers 15?
Christian, Johannes 3, Vers 15 und 16, bitte.
Wir müssten eigentlich bei Vers 14 anfangen.
Ja, fangen bei Vers 14 an, bitte.
Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Ja. Johannes 5, 24, Heinz. Johannes 5, 24.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen.
Mhm. Johannes 6, schon wieder hier in dieser langen Rede, Johannes 6, Vers 47.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben.
Gut, dann machen wir noch Johannes 12, Vers 46. Ist einfach so eine selektive Auswahl dieser Glaubenstexte. Ja.
Ich bin gekommen in die Welt, ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe.
Und vielleicht noch als Schluss Johannes 20, Vers 31.
Ja, da steht dann, ich mache ab 30, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.
Also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich tue mir da ein bisschen schwer zum Glauben eine Frage zu stellen, aber ich möchte es trotzdem mal probieren. Was ist das eigentlich, Glauben? Wir reden nicht von dem Glauben als Substantiv, sondern von dem, was man da tut. Glauben. Ich stelle mir jetzt vor, geht es da darum, dass man eine Info versteht. Die Info, Jesus Christus ist der Messias und ich glaube, dass das wahr ist. Ist das Glauben? Oder geht es bei dem Glauben um eine Geschichte?
Ja,
oder was ist Glauben? Denn das muss ja was ganz Wichtiges sein. In jedem dieser Texte steht drin, man muss etwas glauben und dann bekommt man das Leben. Das ewige Leben, hast du gelesen.
Ich denke, es ist schon dieses, man versteht, dass es das Richtige ist und die Werke folgen dem. Also man richtet das Leben auch danach aus. Das ist nicht nur ein intellektuelles Verstehen und sagen, ja, das stimmt, sondern das ganze Leben richtet sich dem dann.
Zuerst einmal muss man was intellektuell verstehen.
Verstehen, aber eben das,
und dann
das
im Leben
folgt dann, ja.
Was umsetzen, was man da
weil
versteht.
Weil man davon überzeugt ist. Man lebt die Überzeugungen aus. Das wäre vielleicht eine andere Definition.
Das ist die typisch westliche Zugangsweise, um das Thema zu erklären.
Was Rebecca hier sagt.
Ja, ist die typisch westliche Zugangsweise.
Das hast du vorher auch so gesagt, oder?
Ja, ich will auf was anderes.
Messias glauben.
Dazu. Ja, ja, okay. Ich will auf was anderes raus.
Da bin ich gespannt.
Der Begriff Glauben, egal welche Wurzel du jetzt anschaust, ob das Hebräisch ist oder Griechisch, sogar noch ins Lateinische, also in den alten Sprachen, ist immer verbunden mit dem Konzept der Treue. Treu sein. Willst du Glauben übersetzen, heißt es treu sein. Natürlich muss ich verstanden haben, worum es geht, sonst kann ich nicht treu sein. Aber treu sein impliziert, dass meine Handlungen, meine Lebensaktivitäten in Übereinstimmung sind mit dem, was ich da verstanden habe, sonst bin ich nicht treu. Und in der Bibel ist das Konzept so stark, dass es praktisch mit Gott auf eine Stufe gesetzt wird. Das heißt, Gott ist treu. Darum sollen auch wir treu sein. Nicht? Kann unser Glaube, übersetzt Luther mal, um das Wortspiel aufrechtzuerhalten, Gottes Glauben, unser Unglaube, sagt er, kann das Gottes Glauben aufheben? Und sagt, das geht nicht. Und er meint eben das Konzept der Treue. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, so Paulus. Und das ist, Glauben ist in dem Sinn nicht eine Matura, im Sinne, ich habe was verstanden und bin jetzt intellektuell zu der Stufe, die das begriffen haben, sondern Glauben beinhaltet immer, ich begreife meinen Erlöser und bin mit ihm verbunden und lebe mit ihm. Das ist Glauben.
Also das ist jetzt wichtig, denke ich. Treue ist ja, manches Mal denken wir westlich, wenn du westlich sagst, aber vielleicht auch weltlich. Treue ist manchmal auf Prinzipien ausgerichtet und mit denen verbunden. Mhm. Aber ich höre jetzt, Treue ist in Wirklichkeit etwas, was ein Beziehungsbegriff ist.
Mit Jesus verbunden ist.
Und deswegen steht da an vielen Stellen hier, wer an mich glaubt oder wer an den glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Wir haben jetzt Johannes 17,3 nicht gelesen. Also Glauben, ist es immer mit der Person Gottes, mit der Person Christi verbunden?
Wenn es mehr sein soll als ein Fürwahrhalten?
Dann muss das so sein.
Ja, ja, glaube ich schon. Also so erkenntnistheoretisch oder wie soll man sagen, also Glaube ist einfach auch der Weg, um Gott zu erkennen oder um zu Gott zu kommen. Also bestimmte Dinge erkenne ich durch Sehen, dadurch, dass ich mir sie anschauen kann. manche Dinge erkenne ich durchs Riechen. Da kommt ein Duft vom anderen Zimmer rein und da weiß ich, da kocht jemand Fisch meinetwegen. Oder manches kann ich ertasten. Und den Weg Gott zu erkennen, ist einfach, dass ich mich im Glauben auf ihn einlassen muss. Wir haben ja die Definition auch in Hebräer 11, Vers 1, die gerne zitiert wird, wenn es um Glauben geht. Glauben ist eine feste Zuversicht des, dass man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Und also Glauben heißt auch eben etwas wagen, auch vielleicht, wenn man noch Zweifel hat, trotz dieser Zweifel an dem Glauben oder an der Überzeugung, dass Gott da ist, festhalten. Hm. Und darauf bauen, dass Gott auch dieses Vertrauen nicht, diesen Glauben, dieses Vertrauen nicht enttäuschen wird.
Und weil man die Dinge tut, die man aus Überzeugung tut, die tut man deshalb, weil es sicher ist in seinem Denken, dass es Gott gibt. Mhm. Gott gibt es, ich richte mich auf ihn aus. Also ich finde, das ist wichtig. Glauben ist ein Beziehungswort letztlich dann. Mhm. Gut.
Und keine Leistung.
Mhm. Ja, kein Werk.
Keine Leistung.
Kein eigenes Werk. Obwohl das daraus dann kommt. Aber es braucht die Beziehung. Jetzt gehen wir noch ein Stück weiter hier. In Johannes Kapitel 1, Vers 12 und 13. Ja, Vers 1, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer da hier in der Reihenfolge dran ist. Wir machen ja da hier ne, die schöne Reihenfolge des Lesens. Aber ich sage einfach mal Heinz. Johannes 1, 12 und 13. Da steht etwas über Kindsein. Magst du das mal vorlesen, bitte?
Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind.
Ja, und da kommt jetzt irgendwie so das alles in zwei Versen zusammen. Man nimmt ihn auf, also das ist eine Person, dann glaubt man an seinen Namen, das ist vielleicht auch das Aufnehmen. Ich glaube, wer er ist, ich vertraue darauf, dass er der Sohn Gottes ist und dann auch mit dazu bedeutet das, dass man von Gott geboren ist. Du hast Nikodemus schon angesprochen, da Johannes 3, da führt Jesus das ja aus, was das heißt, von Gott geboren sein. Aufnehmen, glauben, geboren sein von Gott. Jetzt wissen wir auch, in Johannes 1 gibt es ja diese andere Seite, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis nimmt es nicht auf. Oder Jesus kommt in sein Eigentum, aber die Eigenen haben ihn abgelehnt. Also es scheint immer diese Entscheidung zu sein zwischen diesen beiden. Nun, in unserer Lektion wird das jetzt so ein bisschen dargestellt, da möchte ich mal drauf eingehen, auf dieser Seite her, dass Sie sagen hier, die Grundlage für den Glauben, da dürfte es eigentlich keine Grundlage geben. Wir müssen nicht nach etwas suchen, was unseren Glauben erst bestätigt, damit wir glauben, sondern Sie sagen, das eigentliche Fundament ist Glaube. Ich frage mich jetzt, ja, aber worauf gründet sich der Glaube? Muss es nicht etwas geben, auf das sich der Glaube gründen kann?
Auf Gott, ja. Auf ein Verständnis, wer Gott ist.
Gut, wenn man Gott noch nicht kennt oder so. Also ich sag mal, Jesus hat die Menschen oder hat die Jünger in seine Nachfolge gerufen. Also der irgendwo war auch die Aufforderung zur Nachfolge war eine Grundlage. Und die sich darauf eingelassen haben, sind eben in diese Beziehung getreten und dadurch ist der Glaube entstanden. Mhm. Also da war ein konkreter Anlass, eine konkrete Aufforderung auch zu glauben, die sie für sich und zu der sie ja gesagt haben.
Dann ist so fast die Grundlage wieder Gott, der dich auffordert, bitte glaube. Ja?
Kann sein, dass sich das auch wandelt. So in dem Sinn, ich bekomme eine innere Sehnsucht nach etwas, was ich weiß, dass ich nicht habe. Also das Nachdenken über sich selbst führt ja den Menschen dazu, dass er sagt, eigentlich brauche ich eine Lösung. Mhm. Ja. Und dieses Lösen seiner Probleme erfährt er in der Begegnung mit Gott. dass Gott tatsächlich in sein Leben tritt, dass er das aufnimmt, dass er mit Gott rechnet. Und dann passiert nochmal etwas, nämlich, dass er seine Erfahrungen macht. Das heißt, er glaubt aus einer inneren Not heraus, die ihn aber dazu bringt, mit diesem Gott, dem er sich anvertraut, auf den er sich einlässt, Erfahrungen zu machen. Und ich glaube, je mehr diese Erfahrungen sich ansammeln, desto stärker gibt das eine Grundlage auch für weiteren Glauben. So als ob der Glaube ein Prozess auch ist, in den es dich reinzieht und der sich immer stärker aufbaut.
Dann wird die Glaubensgewissheit stärker.
Ja.
Die Glaubensgewissheit ist ja richtig was Schönes. Also ich bewundere Menschen, die einfach ganz gewiss sind, dass Gott sie führt und sie leitet, weil sie diese Erfahrungen auch gemacht haben. Und Erfahrungen kann man ja auch teilen mit anderen. Mhm. Vielleicht passiert da etwas, dass es sie auch hineinzieht in den Glaubensprozess. Das gefällt mir, Glaubensprozess.
Aus dem Glauben in den Glauben hinein. Das ist die Formulierung bei Paulus.
Ja.
Ich frage mich ja immer wieder, ob die sich nicht doch gekannt haben können. Weil von Paulus und Johannes gemeinsam wird nicht viel erzählt. Mhm. Aber die Theologie ist erstaunlich ähnlich.
Ja, fragt man sich, wann Johannes in Ephesus dann war. Vielleicht war da Paulus auch schon noch mal da, bei seinem zweiten, dritten Mal. Jetzt in den letzten Tagen unserer Wochenbetrachtung geht so ein bisschen der Vergleich zwischen Glaube, Zweifel, die sich entscheiden dafür, die sich nicht entscheiden dafür. Da wird die Geschichte angesprochen, als die Israeliten nach Kanaan eingehen und zwei glauben an Gott. Ich sage mal, die sind treu, ja? Sie sind gewiss, wir können das schaffen mit Gott. Und 10 sind vernünftig, beziehungsweise eigentlich unvernünftig.
Realistisch in ihren Augen.
Realistisch. Okay, nehmen wir den Begriff realistisch. Gefällt mir, Rebecca. Darf ein gläubiger Christ realistisch sein?
Ja, die Jünger waren es ja auch. Könnt ihr euch erinnern, als sie sagen, ja, wenn
Jünger
das...
Jünger werden nicht immer gelobt von Jesus.
Ja, aber Jesus gibt ihnen recht. Sie sagen, ja, wenn das so ist, dann kann ja niemand ins Reich Gottes kommen. Nicht? Jesus sagt nicht, ein Reicher, er geht nur das Nadelöhr, nicht? Also wenn das so ist, kann ja niemand ins Reich Gottes kommen. Das ist blanker Realismus. Und Jesus sagt, stimmt, bei Menschen ist so möglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich.
Und ich glaube, das ist nichts zu wunderbar.
Ja, genau. Also das ist schon interessant, dass man dann sagen kann, okay, sei Realist so viel du willst. Begreife aber in deinem Realismus, dass Gott mit deinem Realismus spielen kann. Wie ein Kind mit einem Mensch, ärgere dich nicht, Mann. Also der liebe Gott kann alles tun.
Dann frage ich nochmal, darf ein gläubiger Christ realistisch sein?
Jeder Mensch muss realistisch sein für seine Entscheidung, die er trifft oder für die Dinge des Lebens. Die Frage ist, wo Gott dann reinkommt und wo Gott einen aus dem Realismus vielleicht rausholt und noch größere Dinge macht. Aber das wissen wir oft vorher nicht. Also ich meine, oft gibt es dann eben auch so Sachen, dass man sagt, wir gründen jetzt eine neue Gemeinde und wir haben die Vision, da werden in 3 Jahren mal 100 Leute sein. Aber wie oft passiert das wirklich? Das passiert nicht oft, weil Leute das sich zwar vorstellen können, aber ja, die Gründe liegen irgendwie auch im Dunkeln dann letztlich, warum Gott nicht dieses Wunder, mit dem man vielleicht rechnet, tut. Und so manchmal bleiben wir dann auch realistisch oder sind vielleicht auch enttäuscht und sagen, wir backen lieber kleine Brötchen und sind froh, wenn wir drei Taufen im Jahr in unserer angestammten Gemeinde haben, statt uns auf eine Gemeindegründung einzulassen.
Ich glaube aber auch, dass unser Realismus dann auch Gott einschränkt. Weil wenn wir schauen jetzt hier bei den Kundschaftern, wenn das Volk Israel mit dem mitgegangen wäre, was die zwei gesagt hätten, dann wären sie gar nicht die 40 Jahre in der Wüste gewesen. Also ich glaube schon, dass wir, also zu realistisch braucht man keinen Glauben mehr. Und der Glaube lässt dann, also wenn der Nichtglaube oder der Unglaube lässt dann auch Gott nicht ganz wirken, wie er wirken könnte und auch will. Ja.
Aber die Frage ist auch, ob das, was wir uns vornehmen und vorstellen, auch wirklich dem entspricht, was Gott will. Also ob unsere Vorstellung, da, was für ein Wunder Gott tun müsste, auch in seinem Plan ist. Manchmal haben wir einfach vielleicht auch unsere eigenen Vorstellungen und gehen in eine bestimmte Richtung, die gar nicht unbedingt Gottes Wille sein muss. Also und dann sind wir enttäuscht, wenn wir sagen, Gott holt uns nicht aus unserem Realismus raus. Also das ist ein ganz schmaler Grat irgendwo, auch dann zu erkennen, wo will Gott wirklich was tun und da dann auch gezielt sich einzubringen.
Ich glaube, das ist schon wichtig. Jetzt wird im Johannesevangelium Thomas nicht als Realist bezeichnet, sondern als Zweifler. Zumindest ist das so unsere Legende, ja, Thomas der Zweifler. Das ist noch ein bisschen was anderes, Realismus und dann nochmal Zweifeln. Lass mich diese Frage noch stellen. Hat Zweifel einen Platz im Leben eines Gläubigen? Ihr versteht, was ich meine, oder?
Ich glaube, der liebe Gott rechnet ja auch mit unserer Schwachheit. Und wenn wir ein Zweifelproblem haben, ich glaube nicht, dass das den lieben Gott vom Stuhl haut.
Weil wir sind manchmal sehr angstvoll, von unseren Zweifeln zu sprechen, denn da gibt es Leute, die sind so gewiss, zumindest kommt mir das so vor, dass es ja fast schon ein Eingeständnis wäre, ich glaube nicht wirklich richtig, wenn ich zweifle.
Ja, aber das ist ja nichts anderes als das Eingeständnis unserer Schwachheit. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Mhm. Das ist ein Eingeständnis unserer Schwachheit. Der liebe Gott kann mit solchen Eingeständnissen umgehen.
Vielleicht sogar besser als mit jemand, der absolut gewiss ist.
Ja.
Echt?
Ja. Weil diese absolute Gewissheit kann auch etwas sein, was sofort beginnt zu scheitern, wenn sich die Dinge anders entwickeln, als ich mir denke, dass der liebe Gott sie haben will. Es kann ja immer was anderes kommen. Ich stelle mir vor, der Mose, wenn der Mose da am Roten Meer steht, auf dieser kleinen Halbinsel, hinter sich die Berge, der ganz enge Weg, die Ägypter quellen gerade da draus hervor. Was sind die ersten Gedanken? Die Israeliten äußern das ja auch nicht. Wir sind am Ende, was sollen wir jetzt machen? Und der Mose ist halt auch ein Realist, der weiß auch, dass sie am Ende sind, aber er hat eine andere Art von Realismus. Für ihn ist Gott auch real. Und die Lösung Gottes, die natürlich absolut wunderbar sein wird, ist auch real. Der Hammer ist, dass der Realismus Gottes viel mehr umfasst als unserer. Gott hat kein Problem mit unserem Realismus. Er sagt nur, ich möchte deinen Realismus gerne ein bisschen erweitern. Schau mir mal zu. Und das ist das, was Mose sagt. Seid doch endlich still. Und schaut, wie Gott für euch wirkt. Und dann beginnt eine neue Art von Realismus. Aber die wird durch Glauben, durch das sich ausliefern, möglich. Sonst ist das schon, so wie du sagst, unser Zögern, dass wir uns Gott anvertrauen, hindert sein Werk.
Ja. Also im Prozess des Glaubens hat der Zweifel auch seinen Platz. Und der ist auch natürlich, glaube ich. Dass man im Prozess des Glaubens auch sie fragt, ist das jetzt wirklich ein Ereignis, was Gott mir über den Weg geschickt hat? Oder war das jetzt wirklich die Stimme Gottes, die ich irgendwo so innerlich gehört habe? Oder dieses Gespräch, das ich geführt habe, war das wirklich von Gott geführt oder war es nur Zufall?
Oder bilde ich es mir nur ein?
Ja, so, genau. Ja. Und von daher ist das schon ein berechtigter Punkt, der auch nicht negativ ist, glaube ich, sondern der auch zum Prozess des Glaubens dazugehört, der aber hoffentlich auch überwunden wird, dass man eben am Glauben festhält und durch die Erfahrung, von denen Heinz gesprochen hat, dass man Erfahrung macht, dann auch die Zweifel letztlich weniger werden im Laufe der Zeit, glaube ich.
Und auch versteht, dass Glaube auch ein Geschenk Gottes ist, den man jetzt nicht selbst produziert, man entscheidet sich dafür.
Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Welches geschieht? Durch Gnade.
Ich danke euch für das Gespräch. Es könnte noch weitergehen. Ne? Und ich danke euch auch, dass ihr zum Schluss so ein bisschen, ich drücke es mal so aus, die Stange für den Zweifel gebrochen habt, für einen bestimmten Art von Zweifel, der vielleicht dazu führt, die eigene Position neu zu überdenken. Demütig zu sein, nicht den Götzen der Gewissheit zu frönen, sondern zu sagen, wer weiß, vielleicht will Gott es anders. Und dann kann man wachsen, man kann flexibel bleiben und Gott kann neue Türen öffnen. So eine Art Zweifel an eigenen Glauben ist vielleicht besser als ein Zweifel an, dass Gott es kann. Ja. Wollen wir zum Schluss noch beten? Christian, darf ich dich bitten?
Ja.
Danke.
Vater im Himmel, wir haben über das Leben nachgedacht, über den Glauben, über die Beziehung zu dir, Und wir sind auch einfach dankbar, dass wir sehen können, dass durch dieses Glauben du uns Kinder nennst. Die Beziehung des Kindes ist eine Beziehung, die auf Dauer angelegt ist. Und das, darin wollen wir leben und darin auch wachsen, deine Kinder zu sein. Gib, dass wir über unsere Zweifel auch hinwegkommen, dass wir dich erkennen, wie du bist, wie du uns liebst, wie du uns gute Dinge auch tun möchtest, wie du auch uns herausforderst in manchen Lebenssituationen. Gib, dass wir dadurch das empfinden, wo uns auch die Bibel hinführen will und was wir gelesen haben, dass wir das Leben haben, sogar Leben im Überfluss. Ja, Herr, hilf, dass wir da hinkommen und dass wir diesen Reichtum, der in dir liegt, spüren. Wir danken dir dafür. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.